Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wir haben am Freitag wieder unsere fortschreitende Offenbarung gemacht und wir haben am Freitag wirklich richtig Licht empfangen. Ich möchte heute den ersten Teil weitergeben, nächsten Sonntag der Adnan den zweiten Teil. Wir können uns kaum fassen in unserem Herzen und gar nicht für uns behalten. Wir wollen es in jedem Fall weitergeben, dass es uns als ganze Gemeinde segnet. Wir müssen uns einmal vorstellen, wir haben eine Situation, die hat es in der Menschheitsgeschichte Gottes mit uns vorher nicht gegeben und gibt es nachher nicht. Wir sind was ganz Außergewöhnliches. Wir sind im Zeitalter der Gemeinde, wo nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist, er seinen Geist, den Geist Gottes, auf uns ausgegossen hat. Und er erfüllt uns jetzt und wir sind verbunden mit Gott durch seinen Geist. Wir sind noch nicht körperlich verbunden, aber wir sind geistlich absolut verbunden und geistlich absolut eins. Und wir müssen verstehen, der Christus setzt sich zusammen aus Haupt und Leib. Auch wenn der Christus, auch wenn das Haupt jetzt im Himmel ist und wir auf Erden, so sind wir doch miteinander der Christus, der Christus. Jesus ist eine Person, die hier auf der Erde war, als Gott der Sohn. Aber der Christus ist der Bräutigam und die Braut. Der Christus, das bist du und ich. Wir sind der Christus. In der Automobilwirtschaft ist es so, da sind zunächst zwei Bänder. Auf dem einen Band wird das ganze, der Antriebsstrang, das Fahrwerk, der Motor und der ganze Antriebsstrang produziert. Und parallel läuft das andere Band, wo die ganze Karosserie zusammengesetzt wird. Und dann fließen diese beiden Bänder zusammen. Dann spricht man in der Automobilwirtschaft, in der Produktion von der Hochzeit. Von der Hochzeit. Und dann ist ein Auto aus diesen beiden Bändern, die sich vereinigen, wird ein neues Auto. Und das rollt dann hinten vom Band und ist ein fertiges Auto. Und so wird es sein mit uns, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann werden wir mit ihm die Hochzeit feiern und werden wir mit ihm eins sein. Der Christus. Und es gibt's vorher nicht. Wir werden die 12 Stämme Israels richten. Verstehen wir diese Position, diese Sonderstellung, die Gott uns gegeben hat als Gemeinde. Das ist ganz außergewöhnlich. Das ist so eine Gnade, die können wir gar nicht fassen. Und wir beten darum, dass wir es einigermaßen ergreifen können. Wir lesen hier im Kolosser Kapitel 2, Vers 9. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott hat eine Sehnsucht von Anfang an, wo er uns geschaffen hat, unter uns zu wohnen. Das ist Gottes Sehnsucht. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des Fleisches, des fleischlichen Leibes. Im Ausziehen des fleischlichen Leibes. In der Beschneidung des Christus, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben, in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Vater im Himmel, ich bete, dass uns allen das bewusst wird, diese überfließende, unfassbare Gnade deiner Liebe, dass wir in Christus, der Leib Christi sind, die Braut Christi, dass du in uns leibhaftig wohnst. Noch sind wir leiblich nicht vereint, aber im Geist haben wir Einheit, Vater, weil du in deinem Sohn und durch deinen Sohn in uns, dem Christus, lebst, in jedem Einzelnen von uns. Hilf uns, dass das in unserem Herzen Licht hervorbringt. dass wir diese Größe deiner Verheißung erfassen dürfen, jeder Einzelne. Dass wir die Größe deiner Liebe daran erkennen, was du für uns getan hast, Vater. Danke, dass du uns berufen und auserwählt hast. Hilf uns, das zu erfassen für uns und weiterzugeben in deiner Kraft, in der Kraft deiner Liebe, Vater. Amen. Amen. Halleluja, Halleluja. Ja, eigentlich ist es Frage und Antwort. Gehen wir so vor, dass ich nochmal ganz kurz das Thema, das wir im Wort für die Woche dargestellt haben, das möchte ich nochmal komprimiert zusammenfassen, dass wir das wirklich erfassen für uns, weil da ist so eine geistliche Substanz drin, die der Heilige Geist uns gegeben hat. Und das soll jeder für sich mitnehmen, diese Substanz, und verstehen, was da dahinter steckt. Ich möchte eine kurze Einleitung geben. Was sind denn die Voraussetzungen? Es geht um unsere Berufung. Was ist unsere Berufung? Wofür haben wir den Geist Gottes? Wofür hat Gott uns herausgerettet aus dieser Welt? Wofür? Dass wir in den Himmel kommen, das kann es nicht sein, weil dann könnte man gleich gehen. Für einen Zweck. Wir sind für Gott erkauft für einen Zweck. Gott hat einen Zweck für dich und mich. Und wenn du diesen Zweck erkennst, wenn du gehorsam bist und treu bist und in der Kraft der Liebe Gottes diesen Zweck erfüllst, wirst du ein erfülltes Leben haben. Du wirst glücklich sein über die Maßen. Auch wenn dieses Leben, auch wenn diese Berufung manches Mal auch Leid bedeutet. Trotzdem, im Leid und gerade im Leid, können wir in der Kraft seiner Liebe trotzdem Frieden haben, weil er ist der Friedefürst und er wohnt in uns. Und können wir Frieden haben in jeder Situation. Und es ist wichtig, dass wir dies mitnehmen, egal wie die Situation ist. Er ist der Friedefürst und er wohnt in dir und in mir. Im Geist sind wir schon eins, im Leib noch nicht. Aber im Geist sind wir schon der Christus. Was sind die Voraussetzungen, um in unsere Berufung hineinzukommen? Was ist der Plan Gottes für uns? Ich möchte zur Berufung ein biblisches Beispiel bringen, das je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich das Revue passieren lasse, umso mehr begeistert mich dieses biblische Beispiel. Das ist fantastisch. Wir werden uns David anschauen. Wie war es bei David? Vorher, während und danach. Wie ist das abgelaufen, dass wir verstehen, wie Gott sich das so vorstellt, so in seinem Menschenleben. Berufung, ein biblisches Beispiel. Und schließlich, ich hoffe, dass wir noch dazu kommen, dass der Adnan noch seine Struktur vorstellen kann, dass er uns schon einen Vorgeschmack gibt auf nächsten Sonntag. Weil ich glaube, nächsten Sonntag ist dann so das Sahnehäubchen obendrauf. Ich freue mich heute schon, weil da ist richtig Substanz dahinter. Versäume es nicht, und wenn es gar nicht geht, hört ihr in jedem Fall dann die Predigt online an. Ihr wisst ja, Sonntagabend so ab 20 Uhr in der Regel habe ich es dann schon online. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wie geht das? Wie geht das? Wer es nicht aushalten kann, kann versuchen, nachher einen Adnan schon auszuquetschen beim Essen. Ob er was sagt, weiß ich nicht. Aber das wird spannend. Da versprechen wir sicherlich nicht zu viel. Zu unserer Berufung, kurze Einleitung. Worauf legt unser Herr den meisten Wert? Wenn du Jesus wirklich liebst, wenn du ihn liebst, wo ist der Sergio? Der ist bei den Kindern. Ich hätte ihn gefragt, wo er die Clara lieben gelernt hat, was da auf seinem Herzen war. Denk du dran, wo du deinen Partner kennengelernt hast. Was war da auf deinem Herzen? Du wolltest jeden Wunsch von den Augen ablesen. Worauf legt Jesus den meisten Wert? Wenn wir Jesus lieben, wenn wir der Kraft der Liebe Gottes in unserem Herzen Freiraum geben, dass wir Jesus lieben, weil er uns liebt, weil seine Liebe in uns ist, dann werden wir uns fragen, was ist ihm wichtig? Herr, was ist dir wichtig? Der Adnan wird uns nachher dann nächsten Sonntag auch bezüglich Gebet auch sicher führen. Auch sicher führen. Was ist dir wichtig, Herr? Was ist ihm besonders wichtig? Worauf legst du den meisten Wert? Wie beurteilst du uns? Und was ist die Basis dieses Urteils, Herr Jesus? Hilf uns, das zu verstehen. Herr, unser Gebet muss sein, Vater im Himmel, wir wollen dir Freude machen als deine geliebten Söhne und Töchter. Vater, wir wollen dich ehren. Vater, wir wollen dir Freude bereiten. Nicht Kummer und Sorgen und Ärger. Vater, wir wollen dir Freude machen. Wir können den Vater segnen, wenn wir ihm Freude machen. Das ist mein geliebter Sohn, sagt er, wo Jesus getauft wird aus dem Wasser im Jordan raus. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Vater, ich möchte dein geliebter Sohn sein, an dem du wohlgefallen hast. Hilf mir durch deinen Geist, dir Freude zu machen, die Menschen zu segnen. Wichtige Fragen, vielleicht noch wichtiger für jeden von uns, ist die Frage, wie wir unsere Berufung erkennen. Wie erkennen wir unsere Berufung? Vater, was ist für mein Leben? Du hast ja, ich lese ja in deinem Wort, dass du, bevor du diese Welt gegründet hast, hast du mich schon bei meinem Namen gerufen. Du hast ja nicht, wo ich geboren bin, gesagt, hey, wen haben wir denn da? Schauen wir mal, was wir für den haben. Nein, sondern das war ja prähistorisch. Bevor irgendwas war, hat Gott uns schon beim Namen gerufen. Er hat für dich und für mich einen wunderbaren Plan. Und dass wir Teil des Christus sind, Teil der Braut Jesu Christi, dass wir zubereitet werden, verstehen wir? Wie beim Automobilbau, wo die zwei Bänder parallel laufen, dass die Hochzeit stattfindet, wo wir körperlich auch mit ihm, Schulter an Schulter, von Angesicht zu Angesicht mit ihm, dieses Universum regieren werden. Was für eine Perspektive. Und dass wir das erkennen, dass der Heilige Geist uns hier Offenbarungslicht gibt, das ist total übernatürlich. Dass wir diese Berufung für uns ergreifen und dadurch ein sinnerfülltes, gottgemäßes Leben führen können. Ein Leben, das Gott Freude macht, das Menschen segnet und uns zum Ziel bringt. Gott hat ein Ziel für uns und er möchte, dass wir das Ziel erreichen. Wir können uns jeden Tag anders entscheiden, aber er möchte, dass wir uns in der Kraft seiner Liebe, in der Kraft seiner Weisheit für dieses Ziel entscheiden. Er möchte uns ans Ziel bringen. Ein Leben, das viel Frucht bringt, dadurch Gott verherrlicht, Menschen segnet und schließlich uns zum Ziel bringt. Um die Fragen nach unserer Berufung zu beantworten, wollen wir das Wort Gottes anschauen. Weil Adnan und ich sagen immer, du, wir haben keine Meinung, wir wissen gar nichts. Wir können nur eines machen, das Wort Gottes studieren. Und aus dem Wort Gottes schauen, dass wir Antworten finden für uns alle. Wir wissen beide, wir wissen nichts. Wir wollen auch gar nichts wissen. Wir wollen nur das wissen, was Gott uns offenbart. Was anderes wollen wir nicht wissen. Und das ist wichtig, dass wir hier, wenn es um solch grundlegende Dinge geht, wenn es um unser Leben geht, und unser Leben ist ja nichts anderes als die Vorbereitung auf die Vereinigung, auf die Hochzeit. Verstehen wir das? Das Fahrwerk hat ja keinen Selbstzweck. Das wird ja nur zu einem Zweck montiert, damit es mit der Karosserie vereinigt wird und nachher als Auto fährt. Wir brauchen das Wort Gottes. Dazu muss man aber auch erkennen, dass Berufung nicht immer das ist, was wir gerne hätten. Ja, ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns alle vier. Wir kennen diese Phrase. Aber darum geht es nicht, sondern Herr, da wären wir auch nicht wirklich glücklich. Diese Selbstverwirklichung macht ja nicht glücklich. Die macht ja nicht glücklich. Die macht erstens einsam und zweitens unglücklich. Selbstverwirklichung ist nicht von Gott, sondern er möchte sich in uns und durch uns verwirklichen. Und dann sind wir glücklich. Das ist ein erfülltes Leben. Was sind die Voraussetzungen? Erstens Treue. Lukas 16,10, da sagt Jesus, Jesus bringt uns hier diese Gleichnisse im Lukas. Wer im Geringsten treu ist, im Geringsten, ist auch in vielem treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Doch jene, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Der liebe Gott, das süße Jesuslein. Und erschlagt sie vor mir, das süße Jesulein. Ach komm, das hast du doch jetzt gerade ausdenkt. Steht im Lukas 19, Vers 27. Ha. Hier sehen wir deutlich, dass unser Herr Treue voraussetzt, um in unsere eigentliche Berufung hineinzukommen. Wir werden nachher gleich sehen, dass nicht Angst vom Erschlagenwerden uns motiviert, sondern die Liebe. Die Liebe Christi drängt uns. Wenn du keine Liebe hast, dann hast du wenigstens jetzt Angst vorm Erschlagenwerden. Also pack an, Junge. Egal wie es ist. Nein, Gott möchte, dass du gar nichts machst, wenn du das nicht aus Liebe zu ihm machst. Gott möchte das nicht. Mach's nicht. Wenn du es nicht aus Liebe zu ihm machst, lass es stehen. Sei nicht lauwarm, er wird es ausspucken. Er mag es nicht annehmen, wenn es nicht aus Liebe geschieht. Treue setzt er voraus, damit wir in unsere eigentliche Berufung hineinkommen. Treue im Geringen führt zu Belohnung und ist offensichtlich eine wichtige Voraussetzung unserer Berufung. Wir werden es nachher beim David ganz pragmatisch sehen. Das ist jetzt mal der theoretische Teil, wir kommen gleich zum Praktischen. Wie können wir uns das ganz pragmatisch vorstellen, ab morgen, ab heute Nachmittag? Wie kann das gehen mit Gott? Untreue im Geringen führt dazu, dass wir unsere Berufung übersehen und das ewige Erbe verlieren können. Nicht müssen, aber können. Wir sehen in der Schrift eine Stelle, was heißt, das, was auf den Grund gebaut war, das ist dann verbrannt. Das war Stroh und Heu und war nichts Werthaltiges. Ja, da steht dann drin, er wird zwar gerettet, aber so wie durchs Feuer hindurch. Und wie schade, weil er nicht wirklich eine ewige Belohnung hat. Er hat seine Krone verloren. Er hat keine ewige Belohnung. Es geht um ewige Belohnungen. Gott spricht sehr viel über Lohn. Jesus spricht sehr viel über Lohn. Dass wir unsere Berufung übersehen, vielleicht nicht unbedingt das ewige Erbe verlieren, aber in jedem Fall unseren Lohn. Und das wäre wirklich schade. Zweitens Gehorsam. Erstens Treue. Wer im geringsten treu ist, wird über viel gesetzt. Denkt an den mit den Talenten. 5 Talente, hat 5 weitere dazu gewonnen. 2 Talente, 2 weitere hinzugewonnen. 1 Talent hat es vergraben. Und er sagt, nehmt ihm das weg und gebt es dem, der schon die 10 hat. Wenn du dein Talent vergräbst, das, was Gott dir gegeben hat, wenn du das vergräbst und sagst, nee, ich lebe mein Leben, das, was Gott von mir erwartet, das vergrabe ich. Ich bin U-Boot-Christ. Sonntag auftauchen, am Montag abtauchen. Erstens Treue, zweitens Gehorsam. Hebräer 5, 8, und jetzt reden wir über Jesus. Und so lernte er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam. Jesus, wie Jesus, ja. An dem, was er litt, lernte er gehorsam. Jesus war gehorsam, heißt es in der Schrift, gehorsam bis zum Tod. Er lernte gehorsam an dem, was er litt. Du lernst nur gehorsam im Leiden. Wenn alles heavy ist, dann schwebst du so durchs Leben. Gehorsam lernen wir nur, wenn es herausfordernd ist. Wenn ich mich so oder so entscheiden kann. Bin ich jetzt Gott gehorsam oder büchse aus? Hier ist von unserem Herrn Jesus die Rede. Also wir beide haben uns entschlossen, wir korrigieren uns, wir achten darauf, dass wir nicht mehr Jesus sagen, sondern Herr Jesus. Er ist der Herr. Dass wir nicht mehr Jesus sagen, sondern Herr Jesus. Schließlich ist er der Herr über dieses Universum. Er ist Gott. Und mit ihm sind wir göttlich. Mit ihm sind wir göttlich. Das ist unvorstellbar. Wir fassen es nicht. Aber mit ihm sind wir göttlich. Das Fahrgestell und die Karosserie fließen nebeneinander her. Und dann kommt die Hochzeit. Göttlich. Der Christus, wo Gott in der ganzen Fülle leibhaftig wohnt. Jetzt im Geist und nachher wirklich. Philipper 2,12, daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ja, wenn du nur glaubst und diese mystische Formel gesprochen hast, kannst du dein Heil nicht verlieren. Der Heilige Geist geht nicht weg. Du kannst gerade machen, was du willst. Er wird auf ewig bei euch bleiben. Ja, steht so in der Bibel. Aber das ist nur eine Stelle. sondern andere Stellen gibt es auch noch, wenn wir vorsätzlich sündigen und Jesu Blut mit Füßen treten. Das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Dann sind wir schlimmer dran als vorher. Können wir unser ewiges Heil verlieren? Ja. Kann dich jemand aus dem Bus zur Ewigkeit herausreißen? Nein. Aber du kannst aussteigen an der nächsten Haltestelle oder aus dem Fenster springen. Du kannst aussteigen. Keiner kann irgendjemand aus meiner Hand reißen, aber du kannst aussteigen. Verstehen wir das? Wir können aussteigen. Und das ist unsere Entscheidung. Das respektiert Gott. Mit Furcht und Zittern. Was ist der dritte Teil? Liebe. Erstens Treue. Zweitens Gehorsam. Drittens Liebe. Das sind die drei Fundamente, auf denen unsere Berufung ruht. Treue, Gehorsam, Liebe. Selbstverwirklichung in unserer Gesellschaft. Wir sehen, der Teufel belügt uns. Und die Selbstverwirklichung macht einsam. Mittlerweile ist es so, dass jede zweite Ehe geschieden wird. Und die restlichen 50%, haben wir darüber gesprochen, ob die wirklich aus der Perspektive Gottes Einheit sind, ob die wirklich eins sind in Liebe, das ist eine andere Frage. Von denen gar nicht zu reden, die erst gar nicht heiraten, die Lebensabschnittspartner dann haben. Unsere Gesellschaft ist vom Teufel belogen und kaputt gemacht. Weil das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Ehe und Familie. Das ist wie beim Reinhold Messner, das Basislager auf 5000 Meter Höhe. Wenn wir das nicht mehr haben, dann können wir keine Gipfel stürmen. Das Allerwichtigste ist, das Fundament unseres Lebens ist die Ehe und Familie. Und die zerschneidet der Teufel stückweise, macht er kaputt, Selbstverwirklichung. Und wir werden total unglücklich, wir werden ja nicht glücklicher. Das macht er total unglücklich, macht einsam. Und ist überhaupt nicht, was uns erfüllt. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Wir, unser egoistisches, altes Leben ist mit Christus gekreuzigt und wir leben ein Auferstehungsleben aus der Kraft seines Geistes, aus der Kraft seiner Liebe. Wir leben ein neues Leben. Der alte Reinhold ist in der Kiste. Lass den Deckel zu, der stinkt schon. Ich bin so froh, dass ein neuer auferweckt worden ist. Weil der alte Reinhold, der wäre nimmer verheiratet. Der hätte niemanden mehr, der zu ihm halten mag. Weil der war zutiefst egoistisch und nur darauf aus, sich selber zu verwirklichen und nur das, was er möchte. Früher habe ich immer versucht, dass meine Frau mir eine bessere Frau ist. Heute versuche ich, dass ich ihr ein besserer Mann sein darf. Herr, hilf mir, meiner Frau ein besserer Mann zu sein. Wir brauchen wirklich die Gnade Gottes. Weil aus unserem Egoismus heraus funktioniert es nicht. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Es gibt ohne Kreuz keine Auferstehung. Das heißt, Jesus Christus ist für uns gekreuzigt, er ist auferstanden. Jetzt sind wir dran, unseren Egoismus ans Kreuz zu bringen, aufzuerstehen. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Auferstehung gibt es nur nach dem Kreuz. Unser Antrieb, unsere Motivation kann nur die Liebe sein. Die Liebe, die wir selbst nicht haben, das müssen wir zugeben. Es gibt ja diese drei Dimensionen. Diese Welt versteht ja Liebe nicht. Der Leib Christi versteht es. Diese Welt glaubt, Sex wäre Liebe oder die Romantik wäre Liebe. Aber der Sex ist körperlich, die Romantik seelisch. Aber diese Agape, diese göttliche Liebe, die ist geistlich, die haben wir nicht. Die hat nur derjenige, dem Gott einen neuen Geist schenkt, weil diese Agape-Liebe ist geistlich. Alles andere ist körperlich oder seelisch. Und wir brauchen diese göttliche Liebe, wir brauchen die, weil wir sie nicht haben. Wir haben bankrott gemacht mit unserer Liebe. Die Menschheit ist bankrott. Seit dem Sündenfall ist die Menschheit bankrott. Ist ohne die Gegenwart Gottes, ohne die Liebe Gottes und kann nicht anders als egoistisch sich selber zu verwirklichen. Und das ist das Schicksal dieser Welt. Und das, wenn man die Nachrichten hört, schrecklich. Mord und Totschlag, Kinderpornografie und was weiß ich alles. Wir sind so kaputt in unserer Gesellschaft. Wenn wir die Liebe Gottes nicht haben, wenn wir dieses Auferstehungsleben nicht haben, sind wir fertig, sind wir kaputt. Der Teufel hat es geschafft, er hat uns kaputt gemacht. Aber Mit ihm sind wir auferstanden zu einem neuen Leben, als Bollwerk, als vorgeschobener Brückenkopf des Himmels hier in dieser finsteren, verdorbenen, verlorenen Welt. Als Botschafter an Christi Stadt. Das bist du und ich. Und du bist das Licht, weil Jesus ist das Licht dieser Welt und er lebt in dir. Und du bist Licht, wo Gott dich hingestellt hat. Sei Licht. Bete für die Menschen, dort, wo Gott dich hingestellt hat. Wir werden es nachher gleich sehen, wie es dem David gegangen ist. Wie ist der damit umgegangen? Das wird uns, glaube ich, einen tiefen Einblick geben in den Plan Gottes. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Wenn wir sagen, ja, Gott, okay, sagen mir manche Menschen, mit Gott, okay, aber mit seinem Bodenpersonal, da habe ich ärgste Probleme. Dann schmunzelt jeder und dann geht man zum nächsten Thema über. Aber das ist total falsch. Aus biblischer Sicht ist es total falsch. Weißt du warum? Weil wenn das wirklich stimmt, was ich vorhin gesagt habe, dass Gott leibhaftig in seiner ganzen Fülle in Christus lebt und wir sind Teil des Christus, Jesus das Haupt, wir der Leib und du Glied an diesem Leib. Verstehen wir? Dann haben wir Liebe zueinander, wir lieben einander. Es kann gar nicht anders sein, wenn die Liebe Gottes in uns ist. Werden wir die Gemeinde lieben wie Jesus? Du kannst doch nicht sagen, du liebst das Haupt, aber seinen Leib nicht. Das geht ja nicht. Wenn ich sagen würde, Clara, dein Haupt mag ich, aber dein Leib, den mag ich nicht. Aber das ist ja schizophren. Wenn wir das Haupt lieben, dann werden wir auch den Leib lieben. Wenn du Jesus liebst, dann wirst du auch den Max lieben. Und die Silvia. Und den Hansi und den Hans. Und die Angie. Und den Adnan und sogar mich. Ich meine, das ist natürlich die größte Herausforderung. Ja, hilf mir. Ich erinnere mich an das, was meine Mama gesagt hat. Die tut mir heute schon leid, die dir mal heiratet. Aber kein Wunder, ich war ja damals wirklich. Es war die logische. Aber sie wusste ja nicht, dass sie eines Tages vollkommen neu geschaffen wird. Aber Gott sei Dank, ich habe meine Mama und meinen Papa zu Jesus führen dürfen, bevor die gestorben sind. Halleluja. Meine Schwiegereltern auch. Was für eine Gnade. Meine Geschwister noch nicht alle. Dafür bete ich jeden Tag mit der Roswitha. Aber da geben wir die Hoffnung nicht auf. Wir und unser ganzes Haus sollen errettet werden, verspricht uns der Herr. Was ist der Plan Gottes? Wir verstehen, dass uns die Kraft der Liebe Gottes, die in unser Herz durch den Heiligen Geist ausgegossen ist, zu Gehorsam und Treue bewegt. Und das ist der Weg in unsere göttliche Berufung. Das Fundament ist die Liebe Gottes, die uns zur Treue und zum Gehorsam führt. Manche Frauen wollen dann nach der Scheidung den Namen ihres ehemaligen Mannes gar nicht mehr dran, die nehmen wieder ihren Geburtsnamen an. Warum? Weil wenn das Wort nichts taugt, taugt der Name nichts. Er hat versprochen und dann nicht gehalten. Da taugt der Name nichts. Wenn dein Wort nichts taugt, taugt dein Name nichts. Wenn wir nicht treu sind, dann taugt unser Name nichts. Untreue macht unseren Namen kaputt. Ungehorsam. Aber Gott ist treu. Und wenn du einen Fehler gemacht hast in deinem Leben, verdammt dich Gott nicht. Aber werde jetzt treu, sei jetzt treu, sei jetzt gehorsam, auf der Basis seiner Liebe. Das ist der Weg. Nicht aus Furcht vor Strafe werden wir unsere Berufung annehmen und für Jesus Christus zur Verfügung stehen, sondern aus Liebe. Aus Liebe. Ein Herz, das voll der Liebe Gottes ist, kann nicht anders, als aus der Liebe zu dem Vater und dem Sohn treu und gehorsam zu sein. Wir haben diese Liebe nicht. Wir brauchen die Kraft der Liebe Gottes. Und darum dürfen wir bitten, und der Heilige Geist wohnt ja in uns und damit diese göttliche Agape-Liebe, die ja geistliche Substanz ist, die ja Frucht des Geistes ist, gell? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, sind ja geistliche Frucht, ist das ja. Das können wir aus uns nicht hervorbringen, mit noch so einem starken Willen. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Diese Liebe, die zu Treue und Gehorsam führt. Und das sind diese drei Säulen. Aber immer ist die Liebe die wichtigste Säule, das Fundament. Liebe, und darauf gebaut ist Treue und Gehorsam. Und Gottes Plan für deine und meine Berufung als Glieder im Leib Christi, kommt in und durch seine Gemeinde zustande. Gottes Plan kommt nur in und durch seine Gemeinde zustande. Jesus Christus ist ja körperlich nicht mehr, physisch nicht mehr auf dieser Erde. Er hat jetzt dich und mich. Wir sind sein Leib und wir sind mit ihm verbunden durch seinen Geist. Durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes haben wir Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Vater und untereinander. Das heißt, Gottes Plan kommt zustande durch die Gemeinde der wahren Gläubigen. Gottes Plan für deine und meine Berufung als Glieder am Leib Christi kommt in und durch seine Gemeinde zustande. Dort ist der Herr in der Fülle präsent. Ja, in dir und in mir ist der Heilige Geist, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, aber in der Fülle wohnt er in der Gemeinde, wohnt er, wenn die Geschwister beieinander sind, wenn der Leib zusammenkommt. Wenn wir eins sind im Heiligen Geist, dann ist die Fülle des Geistes da. Und wenn wir in diese Einheit kommen, in Liebe, dann angeln wir die Welt aus. Dann heben wir die Welt aus. Dann haben wir geistliche Autorität miteinander. Aber wenn wir untereinander, Paulus sagt, wenn ihr euch einander beißt und fresst, dann schaut, dass ihr nicht euch gegenseitig auffresst. Dann seid ihr noch fleischlich. Wenn wir untereinander eifersüchtig uns da Seitenhiebe geben. Nein, das darf nicht passieren. Wenn du unsicher oder gar frustriert bist über deine gegenwärtige Situation, ja, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, Herr, wo ist jetzt deine Berufung? Wo stehe ich denn? Ja, diese elende Job für das elende Kohle und diese elenden Kollegen, mit denen muss ich mich jeden Tag auseinandersetzen. Ärgern bis zum Grab. Ja, vielleicht müsstest du was ändern. Vielleicht müsstest du was ändern. Schauen wir mal, wie es der David gemacht hat. Ich glaube, da können wir was lernen. Ich möchte jetzt gar nicht über mein Leben reden. Ich möchte jetzt einfach mal eine biblische Person nehmen und schauen, wie die damit umgegangen ist. Wenn du unsicher oder gar frustriert bist über deine gegenwärtige Situation und dich fragst, wie kann ich Gottes Bestimmung und Berufung für mein Leben erkennen, um ein erfülltes Leben zu führen, dann prüfe doch deine Liebe, deinen Gehorsam und deine Treue zu ihm und zu seinem Leib, seiner Gemeinde. Wenn du sagst, ja, mit Gott bin ich im Klaren, aber mit dem Bodenpersonal, komm, lass mir in Ruhe, bin ich schon so oft enttäuscht worden. Es gibt, die Gemeinde, der Leib Christi besteht aus unvollkommenen Menschen. Wir sind unvollkommen. Wir werden eines Tages vollkommen sein, wenn wir diesen Leib, dieses Fleisch ablegen und verwandelt werden, so wie er schon verwandelt ist. Aber bis dahin sind wir unvollkommen, brauchen jeden Tag seine Gnade, jeden Tag Vergebung, jeden Tag die Liebe unseres Partners, unseres Umfeldes, dass sie uns jeden Tag wieder neu vergeben. Aber es sollte besser werden jeden Tag. Und prüfe doch deine Liebe, deinen Gehorsam und deine Treue zu ihm, dem Haupt und dem Leib. Zu dem Mitglied in der Gemeinde. Bist du noch kein Mitglied? Da hinten haben wir Anträge. Aber das ist nicht wirklich entscheidend. Es geht nur darum, dass wir deine Kontaktdaten haben und so weiter. Bist du bereit, alles, was dir von Gott anvertraut ist, an Gaben, Talenten und an Zeit, ja dein gesamtes Leben deinem Herrn zur Verfügung zu stellen? Bist du bereit? Immerhin hat er dich für Gott erkauft mit seinem Leben. Deshalb geht es auch nicht mehr darum, was wir wollen, sondern was er will. Wir dürfen nie vergessen, dass Jesu Plan seine Gemeinde ist. Er hat keinen Plan B. Die Gemeinde ist sein Leib, durch den er alles in allen und durch alle erfüllt. Und das Haupt dieses Leibes ist unser Herr Jesus Christus selbst. Stellen wir mal vor, es gibt ja einen Automobilbau nicht, wenn die Karosserie das Fahrwerk nicht bekäme. Das wäre wirkungslos, das wäre unnütz. Das kannst du einen Haufen Schrott in die Presse schmeißen. Das ist wirkungslos. Wenn das Haupt in der jetzigen Weltzeit, im Zeitalter der Gnade, im Zeitalter der Gemeinde, nicht dich und mich als Leib hat, als Glieder am Leib hat, kann er nichts bewirken. Er kann nichts bewirken, er hat sich selber beschränkt. Gott hat sich beschränkt und sagt, ich halte mich heraus, bis der Zeitpunkt da ist, dass Jesus Christus wiederkommt. Bis dahin halte ich mich heraus. Und jetzt wirkt Gott durch den Christus. Durch den Christus. Ihm ist übergeben alle Macht. Alle Macht. Und diese Macht und diese Autorität und diese Regierung übt er aus durch seinen Leib auf Erden. Das bist du. Wo ist das Königreich Gottes? Ich habe heute gepostet, das inspirierte Wort für den Sonntag. Wo ist das Königreich? Ist es im Himmel? Wo ist es? Es ist hier. Und wo? In der Gemeinde der wahren Gläubigen. Da ist das Königreich Gottes. Hier ist das Königreich Gottes. Hier ist Gott in seiner Fülle. Hier ist Gott in seiner Fülle. Er hat keinen Plan B. Die Gemeinde ist sein Leib, durch den er alles in allen und durch alle erfüllt. Und das Haupt dieses Leibes ist der Jesus selber. Ohne Christus, Haupt und Leib zusammen, geht es nicht. Ohne dich und mich, als Teil seines Leibes, kann Jesus Christus als Haupt nicht wirksam werden. Und die einzelnen Glieder werden dann zu einem Leib, wenn wir wirklich im Schulterschluss verbunden sind, in Liebe verbunden sind, ganz klar. Das müssen wir verstehen. Aus dem Grunde ist die Gemeinde für uns das wichtigste Fundament, damit Christus seinen Plan zustande bringen kann. Römer 7, 4, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, der das aus den Toten auferwecken, damit wir Gott Frucht bringen. Ah, das ist der Zweck. Wir sollen Gott Frucht bringen. Was ist die erste Frucht? Die neunfältige Frucht unseres Geistes. Liebe, Freude, Frieden. Und das sollten wir weitergeben in unserem täglichen Leben, in unserer Familie, Nachbarschaft, auf der Arbeit. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Also es ist wichtig, dass wir auch das Fundament aus dem Wort Gottes dazu haben, dass wir das auch aus der Bibel begründen können. Hier haben wir die Begründungen. Hier haben wir mindestens schon zwei Stellen. Es gibt viele, viele mehr. Aber es sind zwei, die jetzt angeführt sind hier. Weil unser Herr aus Liebe zu uns für uns sein Leben gegeben hat, werden wir unser Leben aus Liebe zu ihm geben. Nicht aus Zwang oder Furcht oder gar aus Religiosität oder Tradition, sondern aus Liebe. So, jetzt wollen wir schauen, das biblische Beispiel nur ganz kurz beleuchten und dann werden wir das verstehen, wie Gott das sich ganz konkret im Leben vorstellt. Wir beleuchten jetzt einmal ganz kurz den David, ein paar Passagen, nur ganz kurzer Augenblick aus seinem Leben und dann werden wir es verstehen, das, was wir jetzt alles theoretisch hier studiert haben. Wir wollen uns David anschauen. Gott verwirft Saul, den derzeitigen König, und gibt Samuel folgenden Auftrag. Der Saul, eigentlich war Gott der König über sein irdisches Volk. Er war König über das Volk. Sein irdisches Volk hat gesagt, wir wollen auch einen König haben für unsere Nachbarstaaten. Und der Samuel war wirklich total aus dem Häusel. Und Gott sagt, was regst du dich auf? Er hat ja nicht dich verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Salbe ihnen ihren König, sag ihnen aber auch, was das für Konsequenzen hat. Er wird euch die jungen Menschen wegnehmen für den Hof, er wird euch die Viecher wegnehmen, er wird euch Steuern abknöpfen, aber ihr sollt so einen König haben, ganz klar. Dann haben sie einen König gehabt, den Saul, und dann war er ungehorsam. Und Gott hat ihn verworfen. Liest es in der Geschichte nach, Gott hat ihn ein für alle Mal verworfen. Er hat eine Situation nur. Und er hat es falsch gemacht und hat alles kaputt gemacht. Und Gott hat ihn verworfen. Und jetzt sagt Gott zu Samuel, und der Herr sprach zu Samuel, 1. Samuel 16,1, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Ist hier Parallele? Israel ist momentan beiseite gesetzt im Zeitalter der Gemeinde. Könnte das eine Parallele sein? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Verstehen wir, dass du und ich, wir haben eine Berufung als Könige und Priester. Du bist zum König berufen, zur Königin, zum Priester, zur Priesterin. Du bist zum König berufen. Und jetzt beruft Gott, weil er den bisherigen König verworfen hat, weil Gott Israel beiseite getan hat, hat er uns zu Königen und zu Priestern berufen, geistlich. Keiner der anwesenden sieben Söhne des Isai war der von Gott Auserwählte. Der achte Sohn David, der wurde gar nicht informiert, der war bei den Schafen. Gott sagt zu Samuel, geh hin zu dem Isai, der hat acht Söhne. Und einen von ihnen salbst du mir zum König, zum neuen König, weil ich den alten verworfen habe. Und der Isai, der holt den David gar nicht von der Schafherde. Den lässt, er präsentiert ihm nur sieben Söhne. Und Samuel fragt Isai, weil Gott sagt, nein, der ist es nicht. Und der nicht und der. Alle sieben sind durch und keiner war es. Jetzt sagt Samuel, total verunsichert, hat er vielleicht nicht richtig gehört. Sind das die jungen Leute? Alle antworten, der Jüngste ist noch übrig. Sie, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Er ging weg. Was macht jetzt David? Das müssen wir uns vorstellen. David war bei den Schafen. Und bei den Schafen ist ganz einfach, die machen jeden Tag Das ist aufregend, ha? Ja. Und er holt ihn von den Schafen, salbt ihn zum König und geht nach Rama. Und was macht jetzt David? Jetzt ist er zum König gesalbt. Ist ja klar, er tut sofort Anhänger um sich scharen und marschiert Richtung Königstadt und meuchelt den bisherigen. Ist ja logisch, so wie es halt in Rom üblich war. Was macht David? Er geht wieder zu den Schafen. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Er war wieder bei den Schafen. Er hat verstanden, wenn Gott mich zum König salbt, ich habe es mir nicht verdient und ich habe es mir auch nicht erwartet, Gott hat es gemacht, dann wird er auch seinen Plan haben. Wann und wie das zustande kommt, das ist Gottvertrauen. Und er geht wieder zu den Schafen und sagt, ich mache meinen Job so lange, bis Gott mich da rausruft. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Du bist zum König gesalbt, aber sei mit dem wenigen treu, was du jetzt hast. Bist du dort ein Licht, bist du dort ein Segen, wo die Gott hingestellt hat. Und schau mal her, wie treu er ist. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich bei seinem Bart, schlug ihn tot, tötete ihn. So treu war er mit den Schafen seines Vaters, obwohl er jetzt zum König gesalbt war. Als Schafhirte hat sein Leben riskiert, um die Schafe zu retten, vor dem Löwen zu beschützen. Was für ein Beispiel. Du bist zum König gesalbt, bist auf der Arbeit, alles kotzt dich an. Aber du bist Licht. Du kämpfst für die. Du beschützt diese armen Schaferl vor dem, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Du schmeißt dich dazwischen, betest für die, reißt sie heraus aus seinem Maul und haust ihm mit dem Hirtenstab auf den Schädel. Ja, Frage an Adnan. Adnan, was hast du da empfangen? Magst du uns das noch ganz kurz komprimiert für nächsten Sonntag der Struktur sagen?
Ja, vielen Dank, Reinhold. Ist eingeschaltet, gell? Erstmal vielen, vielen Dank. Also auch also das ist so deutlich, noch deutlicher kann man gar nicht die Berufung erkennen. Wir sind zu Königen und Priestern gesalbt. Jetzt sehen wir bei Paulus, David, er sollte sogar in diesem Leben König werden. Wann wusste er nicht? Also die Berufung war so klar und trotzdem ist er bei den Schafen geblieben, wie Reinhold sagt, die den ganzen Tag nur mäh sagen. Früh geht er hin, Abend kommt er wieder, jeden Tag das Gleiche. Wir hören kein Murren, wir hören auch kein Schimpfen, er ist auch nicht sauer auf Gott, warum er ihn zu König gesalbt hat und ihn wieder zu den Schafen schickt. Das heißt, Es geht ja gar nicht, dass wir sagen, hey, meine Berufung, König, wieso bin ich hier in dem Job? Wieso bin ich hier bei der Frau, bei diesem Mann oder bei diesen Kindern oder bei diesen Freunden oder in diesem Haus? Nein. Dankbar, fröhlich, voller Zuversicht und Frieden. Das ist wie David uns gezeigt hat. Es ist die Brille, die müssen wir natürlich Gottes Brille aufsetzen und nicht die Brille des Satans, der uns einreden will, hey, schau, alles ist Katastrophe um dich herum. Dein Ehepartner ist eine Katastrophe, deine Kinder sind Katastrophe, die Kollegen sind Katastrophe, der Chef ist Katastrophe, der Mitarbeiter ist Katastrophe, dein Haus, dein Auto, dein Urlaub, eigentlich ist alles müßig. Nur, mein Gott, du musst ein bisschen Geduld haben, da gibt es eine Berufung für dich und du musst Geduld haben, später wirst du als König dein Amt, deinen Platz einnehmen. Das ist, was der Teufel uns einreden will. Gott sagt uns, hey, du hast einen wunderbaren Ehepartner, wunderbare Kinder, wunderbare Kollegen, wunderbaren Job. Was? Wunderbaren Job? Ich soll den Marktplatz putzen von früh bis abend? Ja, natürlich. Was gibt Schöneres? Oh. Tatsächlich, was gibt Schöneres? Ja, Bürgermeister zu sein. Ja, da fragt man der Bürgermeister, ob er einen schöneren Job hat. Das ist es nicht, was wir tun. Die Frage ist, was sagt uns Gott? Wo hat er uns eingesetzt? Das ist eigentlich entscheidend. Ich habe gesehen, die Uhr zeigt 12 Uhr. Wir wollen jetzt nicht mit dem zweiten Teil beginnen. Einfach andere Richtung. Derzeit. Uns mal anschauen. Da war die Frage, wir kennen das in Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Gerechtigkeit Gottes. Und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Das wollen wir uns nächsten Sonntag miteinander anschauen. Zuerst wollen wir nochmal dieses Thema, was wir heute sehr ausführlich gehört haben, Berufung. Was ist unsere Berufung? Das haben wir gehört. Wir sind hier als Glied im Leib Christi. Das ist unsere Berufung. Ja, aber wir meinten was anderes. Also ich dachte, ich werde vielleicht ein Star-Schauspieler oder Star-Musiker oder Ministerpräsident. Ja, ich habe die Berufung. Nein, nein, das ist dort, wo Gott dich einpflanzt, um deine Berufung nachzukommen, in deine Berufung hineinzukommen. Was ist denn meine Berufung? Ja, was du als Glied im Leib Christi bist. Ja, was bin ich denn? Ja, Auge zum Beispiel. Oder Nase oder Finger. Aha. Also das werden wir miteinander uns auch anschauen. Was heißt das Reich Gottes oder das Reich Gottes? Weil wir haben auch heute früh gelesen, für einen Zweck will Gott uns Frieden und Freude im Glauben schenken, damit wir in der Hoffnung unerschütterlich werden oder unerschütterlicher bleiben oder werden. Das müssen wir verstehen. Was ist die Hoffnung? Ja, die Hoffnung, die zukünftige Herrlichkeit, das ist unsere Hoffnung. Jetzt sagt uns Jesus, das sagt Jesus, trachte zuerst nach Gottes Reich. Also hör auf, nach was anderem zu trachten. Irgendein toller Schauspieler, toller Unternehmer, toller, toller, toller. Das sagt er, da trachten danach die Heiden. Du sollst nach Gottes Reich trachten. Da wollen wir wissen, was heißt das eigentlich, nach Gottes Reich trachten. Nur ein Wort gelesen und dann tracht man doch nach was anderem. Und der dritte Punkt, den wir uns zusammen anschauen wollen, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist der zweite Teil von Jesu Aussage. Zuerst nach Gottes Reich und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Und dann werden wir auch ein biblisches Beispiel, wie wir das heute von Reinhold über David gehört haben, gehen wir in der nächsten Generation zu seinem Sohn.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.